Über die Situation in den 70ern, das Lebensgefühl und die politische Bewegung spricht Thomas Darscheid jetzt mit unserem Studiogast Traudl Günnel.
Traudl, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Moni ist in den 70ern geboren. Berichte über die frühe Anti-AKW-Bewegung, die Frauenbewegung und die Proteste gegen Paragraph 218 kenne ich jetzt nur aus der Presse oder aus Berichten von Zeitzeugen eben. Du warst damals mittendrin. Wie haben sich die 70er Jahre denn angefühlt?
Also für mich subjektiv haben sie sich so angefühlt, dass ganz viel möglich war. Ganz viel Aufbruch und dass man für alle Anliegen, also dass man so das Gefühl hatte, wir können politisch was verändern und wir, das waren viele Menschen. Egal um welches Thema, du hast sie ja schon angesprochen, es ging. Es kamen viele Menschen zusammen mit der Vorstellung, mit der Hoffnung, mit dem Gefühl oder vielleicht auch mit dem Optimismus, wir kriegen was verändert.
Wo kam dieser Optimismus denn her?
Also ich denke, der speiste sich ganz stark aus der Studentenbewegung und in Frankreich war die Studentenbewegung ja auch mit der Arbeiterbewegung sehr eng verbunden und da hat man ja an den Universitäten schon sehr viel verändert. Also diese ganzen hierarchischen Strukturen, die es früher gab, die Talare und so weiter, da hat sich viel einfach verändert und das war aber auch eine politische und nicht nur eine auf die Universitäten bezogene Bewegung. Das heißt, man hat auch geguckt, wie sieht es gesellschaftlich aus. Es gab den Vietnamkrieg zum Beispiel. Also man hat über den Tellerrand seiner kleinen Stadt, seiner kleinen Universität, seines kleinen Landes hinausgeguckt und hat sich eingemischt, hat Befreiungsbewegungen insgesamt unterstützt, hat den Vietnamkrieg als ungerecht angeprangert und ist dagegen vorgegangen und hat so versucht, eine gerechtere, eine sozialere Welt hinzukriegen. Und diesen Protest haben sich sehr viele Menschen angeschlossen in der damaligen Zeit. Es war eigentlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen die erste große soziale Bewegung, wo viele, viele Menschen beteiligt waren. Und damit verbunden war auch eine erste Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern oder vielleicht auch Großeltern um das, was im Nationalsozialismus geschehen war und eine große Abgrenzung von diesen autoritären Strukturen.
Um diese Abgrenzung herbeizuführen, haben sich damals ja auch eben, du hast von diesen studentischen Gruppen gesprochen, da haben sich ja relativ viele neue Gruppen gefunden, so die KHG, es war nicht die katholische Hochschulgemeinde, sondern die kommunistische damals, der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Wie habt ihr an der Hochschule konkret politisch agiert?
Ja, also wir waren natürlich mit den Lehrinhalten, so wie sie uns dargeboten wurden, nicht unbedingt zufrieden. Und wir haben diese Lehrinhalte versucht zu hinterfragen auf das, was sie ideologisch transportieren. Insofern gab es, es ist heutzutage vielleicht unvorstellbar,
sehr vorstellbar.
Aber die, also viele Studis, natürlich nicht alle, aber viele Studis hatten sich in sogenannten Seminargruppen zusammengeschlossen und man hat sozusagen im Vorlesungsverzeichnis geguckt, was gibt es für Seminare im nächsten Semester, hat sich da bestimmte wichtige herausgesucht und die Seminargruppen, die haben sich vorher mit dem Stoff auseinandergesetzt, um von der ersten Seminarsitzung an sozusagen kritisch gegenzuhalten und das, was die damaligen Professoren zum Teil erzählt haben, um das mit einer kritischen Position, mit einer linken Position zu bekämpfen. Das hieß damals die Kritik der bürgerlichen Wissenschaften.
Das Kernkraftwerk Wiehl am Kaiserstuhl war geplant. Mit dem Bau eines Reaktorgebäudes wurde bereits begonnen. Eine Allianz aus Bauern, Winzern, Umweltschützern und linken Aktivisten, insgesamt rund 28.000 Menschen aus Schweiz, Österreich, Frankreich und Südwestdeutschland, besetzten aber den Bauplatz des geplanten AKW Wiehl am Kaiserstuhl. Sie haben geschafft, den Bau zu unterbinden, haben mit friedlichem Protest das AKW verhindert. Im Zug der Proteste gegen das Kernkraftwerk Wiehl und das Kernkraftwerk Fessenheim entstand 1977 Radio Wert Fessenheim. Radio Wert Fessenheim war ein Piratenradio und heute sendet es als ältestes nicht kommerzielles Radio unter dem Namen Radio Dreieckland hier in Freiburg auf der 102,3 MHz.
Traudl, du warst damals aktiv in Wiehl und bei Radio Dreieckland. Der Zweite Weltkrieg, haben wir gehört, hat erst 25 Jahre zuvor aufgehört und letzten Endes war das ja eine ganz große, übergreifende Protestbewegung, die sowohl Franzosen als auch Deutsche einschloss, aber auch schichtübergreifend funktioniert hat. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? War das überhaupt ein wesentlicher Punkt für euch?
Ja, wir haben eigentlich nicht darüber nachgedacht, wer jetzt gegen das AKW in Wiel protestiert, sondern wir haben einfach gedacht, wir müssen das Ding verhindern. Also insgesamt war die damalige Situation so geprägt, dass man viel mehr in politischer Aktion tätig war und man Verbündete gesucht hat. Und die bei dem AKW Wiel war es eben so, dass die Bedrohung für den Weinbau sowohl im Kaiserstuhl wie auch im Elsass ein großes Anliegen war. Die Menschen haben einfach befürchtet, durch diese Kühltürme, die so viel Nebel und Wasser in die Luft pressen, dass dann nicht mehr genug Sonnenschein da ist für ihre Trauben und dass dann eine ihrer wesentlichen Existenzgrundlagen dahin ist. Abgesehen von dem, dass so ein Atomkraftwerk auch gefährlich ist. Und dann hat man einfach gesagt, wir müssen das verhindern. Und vorher war ja schon das AKW in Fessenheim gebaut worden, auf der französischen Seite. Und so haben sich zunächst einmal diese badischen, elsässischen Bürgerinitiativen zusammengefunden. Und das waren 21 badisch-elsässische Bürgerinitiativen, Teile im Elsass, Teile in Südbaden. Und diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die hat sich einfach aus diesem inhaltlichen Anliegen ergeben und das war was Gemeinsames und für das hat man gekämpft. Und da war es überhaupt nicht mehr gezählt, ob man jetzt französische Nationalität war oder deutsche Nationalität. Also darüber hat man gar nicht nachgedacht. Wenn man das heute jetzt natürlich anguckt, ist das eine tolle Sache, dass damals einfach die Grenzen nicht gezählt haben, dass das, was später die EU mit der Öffnung der Grenzen nachvollzogen hat, sozusagen dort einfach in politische Aktion umgesetzt war. Natürlich gab es die Grenzanlagen und natürlich gab es auch an bestimmten Punkten Kontrollen. Wer geht jetzt darüber und wie ist das mit dem Senden zum Beispiel bei Radio Wert Fessenheim oder Radio Dreiklang? Da musste man natürlich schon aufpassen, dass man nicht mit einem Sender erwischt worden ist, der irgendwann dann irgendwie von dem Berg aus dem Elsass zum Beispiel oder vom Kaiserstuhl aus ausgestrahlt hat.
Es war ja ein langes Hin und Her mit diesem AKW Wiel, bei dem ich noch kurz bleiben möchte. Es ging ja, gab ja zuerst eine Genehmigung und dann gab es wieder keine Genehmigung und so weiter. Wie habt ihr es denn ganz konkret verhindert? Was habt ihr gemacht?
Ja, es gab sowohl politische Bewegungen wie zum Beispiel Unterschriftensammlungen, Demonstrationen und so weiter. Aber es gab auch immer wieder diese Aktion, diesen Bauplatz, da wurde nur eine Grube ausgehoben, also es wurde nicht wirklich angefangen bisher zu bauen, diesen Bauplatz nicht aus der Hand zu geben. Und deswegen wurde dieser Bauplatz auch zweimal besetzt. Einmal war die Besetzung nicht so erfolgreich, aber schon knapp einen Monat später war die Besetzung dann sehr erfolgreich. Das war einfach eine schier endlose Masse von Menschen und der Bauplatz war abgeriegelt und hinter der Abriegelung standen Polizisten, es waren nicht wenige Polizisten, aber diese schiere Masse der Menschen hat sich dann in Bewegung gesetzt. An einzelnen Punkten wurde der Zaun überschritten und das hat dazu geführt, dass wegen dieser Masse und dieser Friedlichkeit, aber dieser Entschlossenheit auch letztendlich die Polizei dann abgezogen ist, weil die war einfach so in der Minderheit, die konnte nichts machen. Ja, vielleicht kann ich da noch ergänzen und dieser Bauplatz, der wurde dann nicht mehr hergegeben. Also da wurde dann so eine große Holzkonstruktion gebaut, ein Freundschaftshaus und da wurde Tag und Nacht Wache geschoben. Es gab ein Alarmsystem, dass wenn jetzt wieder eine Räumung sozusagen vorbereitet gewesen wäre, dass dann ganz schnell ganz viele Menschen hätten mobilisiert werden können aus den Dörfern, aus den Städten. Es ging also von den Bewohnern des Kaiserstuhls, von den Bauern im Kaiserstuhl bis zu den Studenten und den Studentinnen in Freiburg. Und man war dann auch so eingeteilt, also die politisch aktiven Studierenden, muss man sagen, die waren dann auch so eingeteilt, dass sie bestimmte Nächte dann auf dem Bauplatz zur Bewachung des Bauplatzes verbracht haben.
Also ein gewaltiges Wir-Gefühl, aus dem letzten Endes dann auch Radio Dreieckland entstanden ist, ne?
Ja, vielleicht muss man da noch ergänzen, Radio Dreieckland wurde nicht gegründet, sondern es war so, dass der Widerstand gegen das AKW einfach nirgends vorkam, weder im Radio noch im Fernsehen noch in der Presse. Es gab ein Verbot beim Südwestrundfunk damals über das AKW Wiel zu berichten. Und was musste man machen? Man hat Flugblätter gemacht, man hat Zeitungen gemacht und warum sollte man nicht ein Radio betreiben?
Eine eigene Plattform geschaffen, ja. Sozusagen. Ja.
Also es war keine Gründung, sondern es war auch dieser Widerstand zu sagen, wir nehmen alle Mittel in die Hand, die wir kriegen können. Und wir hatten schlaue Leute, die eben Sender basteln konnten, um unsere Ansicht zu verbreiten und Menschen zu gewinnen für eine andere Sicht auf das, dass die Lichter eben nicht ausgehen, wie Lothar Späth gesagt hat, wenn es kein AKW am Oberrhein gibt, sondern dass es Alternativen gibt und was die bedrohliche Situation wäre, wenn so ein AKW dort gebaut würde.
Man muss dazu sagen, es war natürlich unter Strafe verboten. Die Strafen waren auch relativ drakonisch, Piratensender zu betreiben, also sprich ohne Sendelizenz zu senden. Wie habt ihr das trotzdem geschafft, ganz praktisch?
Ja, also es ist ein Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz, einen Sender zu betreiben. Das ist bis zu 5 Jahren Haft steht auf dieses. Wie wir das geschafft haben, ja, wir haben versucht natürlich in der ersten Phase von verschiedenen, habe ich schon gesagt, von verschiedenen Bergen aus, da ist ja die Topografie hier in der Region ganz gut, aus dem Elsass oder aus dem Kaiserstuhl zu senden. Und zwar genauso lange, wie so die Post damals oder jetzt die Telekom gebraucht hat, um diesen Sender zu orten. Das waren ungefähr 15 Minuten und deswegen waren die ersten Sendungen halt zwischen 10 und 15 Minuten. Und dann gab es eine große Veränderung, allerdings 1981, das ist schon ein bisschen Ausblick aus den 70er Jahren, da gab es einen politischen Machtwechsel in Frankreich. Ein sozialistischer Präsident, Mitterrand, kam an die Macht und er hat die Verfolgung der Radios eingestellt zunächst mal, weil er ein neues Mediengesetz machen wollte. Und dann konnte man legal aus Frankreich senden. Und das hat dann Radio Dreieckland genutzt, um aus Colmar, also da gab es auch eine Station, weil das auch, das Radio war auch grenzübergreifend, in Straßburg, in Colmar, in Mulhouse gab es Sender und in Freiburg eben, um von Frankreich aus dann eben auch nach Deutschland senden zu können.
Neben dem Radio an sich gab es ja noch ein weiteres Sprachrohr, nämlich die Musik. Und da war Walter Mossmann einer von denen, der hier im Kreis eine ganze Menge bewegt hat.
Ja, Walter Mossmann war eine ganz wichtige Person in dieser Zeit. Der hat sich politisch immer sehr stark engagiert, nicht nur für den Kampf gegen das AKW in Wiel, sondern auch gegen andere AKWs und auch für globale Befreiungsbewegung und so weiter und so fort. Und der hat einfach den Widerstand zu Liedern gemacht. Und diese Lieder waren so populär, die haben alle mitgesungen. Und ja, wir hören jetzt, glaube ich, den KKW Nein Rack, eines seiner ersten Lieder gegen das Atomkraftwerk in Wiel und in Fessenheim.
Hände weg vom Dreisameck, so ein Slogan der Hausbesetzerszene in Freiburg. Maria Fieten übrigens war damals mit dabei, erst als Hausbesetzerin, dann als Anwältin und Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt und jetzt als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat. Auch Traudl war dabei und spricht mit Thomas über die Szene.
Solidarität und Zivilcourage waren in den 70ern ja die Grundlage für jeden Aktivismus. Du warst dabei, Traudl, als in Freiburg die ersten Häuser besetzt wurden. Wie und wo fand das statt?
Ja, das allererste Haus, was besetzt wurde, das war 1974 die Hummelstraße. Das ist das Haus, das kann man auch noch angucken, ist mittlerweile vermietet und nicht mehr besetzt. Das Haus, das zwischen Rotteck-Gymnasium und Angell-Schule am Eck steht. Danach folgte die Freiau. Und zwar da, wo heute der Zubringer Mitte ist, standen Häuser und das war umkämpft. Da einige Freihäuser stehen auch noch, aber da gab es noch viel mehr. Und zwei Zeilen wurden dann abgerissen, um diesen Zubringer Mitte bauen zu können. Und das richtig erste ganz große Projekt war das Dreisameck. Das Dreisameck, das ist an der Kaiser-Josef-Straße. Und das geht, dieses alte historische Haus, und es hat sich dann weiter umgezogen Richtung Kaiser-Josef-Straße, ums Eck herum. Das war ein richtig großer Häuserkomplex.
Aber heute das Zürich-Gebäude steht,
genau.
Ist das, ne?
Das ist die Versicherung, die das natürlich haben wollte, ja.
Und als das Dreisameck eben besetzt wurde, war das ja letzten Endes nur der Höhepunkt dieser Hausbesetzer-Szene, wie du auch gesagt hast. Was hat euch denn dazu bewegt, konkret diesen Wohnraum für euch zu beanspruchen?
Ja gut, es gab vielleicht eine vergleichbare Situation zu heute. Es gab in Freiburg einfach viel teuren Wohnraum, keinen preiswerten Wohnraum, viel zu wenig preiswerten Wohnraum. Und es gab auch das, was es heute auch noch gibt, dass sehr viele Zweitwohnungen in Freiburg sind. Und dann wurde halt Wohnraum umgewandelt, auch in Geschäftsräume, große Versicherungen, große Konzerne und so weiter und eine bewohnbare Innenstadt, wo es preiswerten Wohnraum geben konnte, das war eine soziale Forderung. Und wenn Häuser leer, also das läuft ja immer so, das wird entmietet und dann stehen die Häuser leer und dann wird was Neues gebaut und die soziale Bewegung damals hat gesagt, das machen wir nicht mit. Wir brauchen Wohnraum Und wir möchten auch selbst organisiert und selbstbestimmt leben. Das ist vielleicht auch noch eine Frage, die ganz entscheidend war. Wir möchten darüber bestimmen, wie wir unser Leben gestalten. Und deswegen wurden einfach Häuser, die leer standen, die wurden besetzt, um zu sagen, was machen wir nicht mit, dass da einfach was leer steht. Und auf der anderen Seite eben so viel Wohnraum fehlt.
Wie kann man sich das vorstellen? Waren da auch die Keimzellen sozusagen, diese studentischen Gruppen und so weiter? Ich meine, das ist jetzt aus heutiger Sicht gerade wirklich für junge Menschen vielleicht schwer vorstellbar, dass man sich da, man hat sich ja wahrscheinlich nicht spontan vor quasi leerstehenden Häusern getroffen und dann gesagt, so jetzt laufen wir da mal rein, sondern wie habt ihr das organisiert für euch?
Ja gut, das gab natürlich eine politische Bewegung, die sich getroffen hat und die in verschiedenste Gruppen unterteilt war. Also das waren Spontis und das waren Leute, die in politischen Gruppen wie dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands oder der Kommunistischen Hochschulgruppe organisiert waren oder auch in der DKP. Und das waren schon relativ viele Leute, aber die hatten auch Unterstützung. Zum Beispiel als das Dreisameck, also und man hat sich dann abgesprochen und hat in einer konzertierten Aktion, wo ganz, ganz, ganz viele auch mobilisiert waren, die dann sozusagen draußen rum wie eine Art große Kundgebung gemacht haben, dass das eben einfach geschützt war. Und natürlich auch zunächst mal das Datum nicht öffentlich bekannt gegeben, wann man ein Haus besetzen wollte. Das war ja klar. Aber was ich sagen wollte war, dass es eben eine große Unterstützung auch gab. Also damals gab es ja weder das Rieselfeld noch Vauban, sondern da gab es Freiburg-Weingarten. Und da waren ja solche Sozialwohnungen, die auch oft mal nicht im besten Zustand damals schon waren. Und es gab eine große Solidaritätserklärung von den Mietern aus Weingarten zum Beispiel, die sich für dieses Dreisameck ausgesprochen haben und gesagt haben, wir unterstützen euch und wir wollen, dass da bezahlbarer Wohnraum und nicht eine teure Versicherung reinkommt. Also es gab einfach Unterstützung und Verankerung in der Stadt und so, nur so kann man sich auch erklären, warum das Haus 3 Jahre lang sozusagen ungeräumt besetzt war, dass es einfach eine Verankerung in der Stadt gab. Und diese Demonstrationen davor, die waren ja regelmäßig und die waren wirklich immer wieder riesig.
Ich habe auch gelesen, dass da auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass Freiburg die etwas andere Stadt ist, so seinen Ursprung hat, stand zumindest bei Internetquellen zu lesen, dass auch da so dieses Gefühl herkam, so das passt nicht zu uns, so gewaltsame Räumungen und sowas, das ist einfach, dass da auch so ein Wir-Gefühl entstanden ist, was bis heute ein Stück weit vorherrscht. Könntest du das unterschreiben so?
Ja, vielleicht, also weil es war eben so, dass durch diese Bewegung gegen das AKW in Wiel, durch Radio Dreieckland, für dessen Durchsetzung auch 10.000 Menschen Unterschriften gesammelt haben, riesige Demonstrationen von über 5.000 Leuten für so ein Radio stattfand, dass es einfach Menschen gab, die sich für eine gesellschaftliche Veränderung und für soziale Anliegen und für politische Anliegen engagiert haben und das eine relativ große Gruppe war. Also Freiburg hat ja eine große Universität und die PH und so weiter, viele Studierende, die schon viel ausmachen von dieser Gruppe. Aber durch diese Verbindung zum Kaiserstuhl und so weiter war das eben nicht begrenzt nur auf die Studierenden. Wobei ich selbstkritisch schon sagen muss, die Mehrzahl der Leute, die da aktiv waren, das waren Studierende.
Okay. Eine andere ganz große Bewegung der Zeit, auf die ich noch Bezug nehmen möchte, war die Frauenbewegung. Da gab es die Proteste gegen den Paragraphen 218, das Verbot von Abtreibungen. Alice Schwarzer hat damals eine Aktion aus dem Boden gestampft. Das ist, glaube ich, im Stern erschienen. Wir haben abgetrieben, wo sich viele junge Frauen dazu bekannt haben, eben diesen rechtlich noch zweifelhaften Schritt zu unternehmen. Wie hat sich das für dich dargestellt? Wie warst du da involviert?
Ja gut, zu der Zeit habe ich bei Radio Dreieckland natürlich schon mitgemacht und da war ich ziemlich eng verbunden mit den Aktivitäten, weil wir darüber berichtet haben und auch dafür aufgerufen haben. Dann bin ich selber natürlich eine Frau und der Slogan war einfach, mein Bauch gehört mir. Das war diese Frage der Selbstbestimmung. Ich möchte darüber entscheiden können, wann und wie ich Kinder bekomme, wie viele Kinder ich bekomme und wenn jetzt keine Frau treibt gerne ab, aber wenn es jetzt so ist, dann ist das natürlich eine Frage der Selbstbestimmung der Frau auch, dass sie darüber entscheiden kann, möchte sie das Kind jetzt oder möchte sie das Kind nicht. Und da gab es auch große Demonstrationen und da waren Frauen und Männer eben, es war eine politische Bewegung, Frauen und Männer gemeinsam da, auch ältere und jüngere, also in Freiburg haben sich auch immer wieder ältere, für mich damals ältere Personen engagiert, später auch in der Friedensbewegung und es gab große Demonstrationen, es wurde in Radio Dreieckland zum Beispiel sehr viel darüber auch berichtet. Und letztendlich wurde ja dann als erster Schritt auch das Indikationsmodell, mit dem man, wenn man eben entsprechende Beratungen, eine Indikation hatte, wurde als erster Schritt durchgesetzt und dann später eben diese Fristenregelung, auf die die Frauen natürlich Wert gelegt haben, dass man nicht eben erst eine spezielle psychische oder sonstige Problemlage attestiert bekommen muss, bevor man eben das Recht hatte, in den ersten 3 Monaten abzutreiben. Davor mussten viele Leute einfach in die Niederlande fahren, ja, weil in Deutschland gab es keine Möglichkeiten. Die Ärzte haben sich strafbar gemacht, man selber hat sich auch strafbar gemacht.
Du hast deine Kinder ja in den 70er Jahren bekommen und damals gab es beispielsweise auch so, also gerade ganz neu die Institution des Kinderladens. Da waren die ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Was war das und was war so besonders daran? Das war ja auch ein Teil dieser neuen Idee von Bestimmung, ja, von Selbstbestimmung.
Ja gut, die Frauen haben in der Studentenbewegung, in den 1860er-Bewegung mitgekriegt, dass das doch immer noch sehr viel traditionelles Rollenverteilen
an den Herd,
da waren. Also ja, es wurde so nicht benannt, aber letztendlich, wenn man dann mal in Berlin in die ersten Wohngemeinschaften geguckt hat, wer hat aufgeräumt, wer hat gekocht, wer hat sich um Kinder gekümmert, das waren dann auch bei diesen fortschrittlichen Studierenden, waren das eigentlich die Frauen. Und daraus hat sich natürlich eine Bewegung entwickelt, dass Frauen gesagt haben, also das muss anders laufen, es muss mit der Arbeitsteilung anders laufen, es muss mit der Kinderversorgung anders laufen und man kann nicht nur schöne revolutionäre Reden halten, sondern man muss das im Alltag auch umsetzen. Jetzt war es aber so, dass es eigentlich keine Kinderbetreuung für Kleinkinder gab, außer den normalen Kindergärten und die hatten Öffnungszeiten von 9 bis 12 und von 2 bis 4. Die waren also darauf angelegt, dass eine Person zu Hause war, nicht gearbeitet, nicht studiert hat, sondern für die Kinderbetreuung und fürs Essen zuständig war. Essen gab es da auch nicht. Und daraus ist eben diese Kinderladenbewegung entstanden, die natürlich auch noch ein anderes Erziehungskonzept hatte. Nämlich ein Erziehungskonzept, was so ein Stück antiautoritär war, wo man den Kindern mehr Freiheiten gegeben hat und so weiter. Und in Freiburg gab es eben auch einen Kinderladen, den gibt es immer noch in der Urachstraße. Und warum ich meine Kinder dahin geschickt habe, hatte den allerersten Grund deswegen, weil das Öffnungszeiten waren, die von morgens um 8:30 bis mittags um 16:45 ging und die zum Beispiel mir ermöglicht haben, als Frau auch zu arbeiten und die meine Kinder betreut hatte. Interessant war es, dass wir uns wöchentlich zum Elternabend getroffen haben, um über Erziehungskonzepte zu diskutieren, also die armen Erzieher und Erzieherinnen. Wir hatten einen Mann und eine Frau damals schon. In den 70er Jahren, ja, die tun mir heute leid, weil die mussten diese ganze Einmischung der Eltern ertragen. Auf der anderen Seite war das natürlich total gut, weil du hast dich kritisch auseinandergesetzt mit Erziehung, mit dem, wie die Kinder sich entwickelt haben und was man sich vorgestellt hat. Und man hatte auch zu arbeiten. Man musste putzen, man musste kochen oder man musste sich um die Finanzen kümmern. Also es war nicht einfach so Kinder abgeben, aber da auch wieder eben politisches, soziales und gesellschaftliches Engagement, was einfach sehr viel gezählt hat.
Steppenwolf und Born to be Wild. Forum PH heute mit einer Zeitreise in das Freiburg der 70er Jahre. Wir haben über die Anti-AKW-Bewegung gesprochen, über die Frauenbewegung, über Hausbesetzungen und über Studieren in den 70ern. Eine spannende Zeit. Vieles wurde bewegt, hat sich durch Proteste verändert. Anderes, wie zum Beispiel Fessenheim, ist geblieben, wie es war. Wenn man den Vergleich zu Protesten wie zum Beispiel um Stuttgart 21 sucht, fragt man sich, wo der Unterschied zu heute liegt.
Traudel, wenn du auf die 70er Jahre zurückschaust, was ist geblieben?
Ja, was geblieben ist, kann man vielleicht unterteilen in sowas, was ist für die Individuen, die beteiligt waren, geblieben und was ist gesamtgesellschaftlich geblieben. Also ich glaube, für die Menschen, die damals beteiligt waren und die sich ausgezeichnet haben dadurch, dass sie eine Menge Zivilcourage hatten und eine Menge auch Optimismus, was zu verändern und vielleicht nicht ganz so immer nur auf das eigene Individualistische geschaut haben, für die ist sicherlich sowas geblieben. Es ist machbar, wenn wir viele sind, was gesellschaftlich zu verändern. Also so eine innere Haltung, die einen nicht so leicht korrumpierbar macht und die vielleicht auch ein Stück Zivilcourage die man ja braucht im politischen Geschäft. Also man muss sich gegen rechte Äußerungen zum Beispiel einfach äußern. Also wenn man sich wegduckt und nichts sagt, dann ist schon ein Schritt in die falsche Richtung gemacht. Also dass diese Art von Zivilcourage und dieser Mut, auch mal was zu überschreiten, was vielleicht verboten ist und so, dass man den einfach hat. Und da ist vielleicht auch die Verbindung zu diesen Protesten gegen Stuttgart 21, da waren ja schon auch viele Menschen meiner Generation dabei, die genau von diesen Erfahrungen von früher geprägt waren und da auch kreative Aktionen gemacht haben und sich auch gegen manchen Polizeieinsatz sehr kreativ zur Wehr gesetzt haben. Das würde ich so sagen. Aber natürlich ist zurzeit eine eher andere Bewegung. Also es ist eher gesellschaftliche Ruhe. Man kriegt wenig Leute nur noch auf die Straße. Wenn man jetzt guckt, was ist geblieben von unseren ganzen Anstrengungen, dann ist natürlich das AKW Wiehl nicht gebaut worden. Das in Fessenheim steht noch. Dagegen gibt es ja auch nach wie vor regelmäßig Demonstrationen, die der BUND organisiert. Also das ist auch immer in der Presse mit so kleinen Anzeigen zu lesen. Also die werden jetzt privat geschaltet, die Anzeigen. Und da sind immer sozusagen Aufrufe, sich gegen Fessenheim bei so einer Demonstration zu beteiligen, kann ich sehr empfehlen, das zu machen. Findet man unter den Kleinanzeigen in der Badischen Zeitung. Und was ist noch geblieben? Es ist für Frauen, hat sich sehr wahrscheinlich einiges verändert. Ich würde nicht sagen alles, aber heutzutage ist es zum Beispiel jetzt für meine Enkel, gibt es einfach ein Recht auf eine Kinderbetreuung und das ist ganz selbstverständlich eine Ganztagesbetreuung. Und ich denke auch, dass Frauen nicht mehr daraufhin so sehr angesprochen werden, was sie wollen, arbeiten gehen, sondern dass diese Frage, dass eine Frau und ein Mann gleichberechtigt arbeiten und dann natürlich auch eine andere Kinderbetreuung her muss und vielleicht eine andere Verteilung, dass das gesellschaftlich wesentlich mehr anerkannt ist, als das in den 70er Jahren war. Das haben wir vielleicht geschafft. Und vielleicht ein letzter Punkt, den ich so denke, der nachhaltig verändert wurde, das ist die Anerkennung von anderen Geschlechtlichkeiten. Also seien es Homosexuelle, seien es Lesben, seien es Leute, die Transgender sind. Also dass das sozusagen relativ normal wird, dass es Politiker auch in der CDU gibt, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen und trotzdem Oberbürgermeister von Berlin haben sein können und so weiter. Das finde ich irgendwie richtig, richtig gut, wobei ich mir keiner Illusion hingebe, dass sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt in der Bevölkerung mal so ganz ehrlich nachfragen würde und nicht diese soziale Erwünschtheit in der Antwort, dass man das korrekt sagt, rausfindet, da glaube ich, dass es trotzdem noch sehr viele Vorbehalte auch in dem Bereich gibt gegen eine andere Geschlechtlichkeit.
Sicherlich gibt es da noch irgendwelche Denksperren, ja, aber der Weg also ist eingeschlagen und ich denke auf jeden Fall, da habt ihr sehr, sehr viel eingestielt und eingetopft damals schon. Wenn man sich jetzt die Jugend von heute anschaut, da ist ja Fatalismus, Politik, Verdrossenheit, ich kann ja eh nichts machen. Wie könnte man dieser Jugend vielleicht vermitteln, was ihr damals geschafft habt mit dieser Masse, mit dieser Solidarität?
Das ist nicht so einfach. Also da muss es ein Anliegen geben, es muss Herzensanliegen geben und ich denke, dass also diese Frage, wie können wir uns zusammenfinden, das ist eine wichtige Frage und also so ganz genau weiß ich die Antworten nicht. Also ich würde mir jetzt wünschen, wenn es zum Beispiel Anliegen gibt, also Stuttgart 21 ist zum Beispiel so ein Beispiel für die Stuttgarter. Wenn es so Anliegen gäbe, dass man da nicht nur sagt, man könne nichts tun, sondern dass man sich irgendwie versucht zu organisieren. Aber wie das genau gehen kann, da weiß ich das natürlich nicht. Ein bisschen Hoffnung habe ich in es gibt ja solche Flashmobs zum Beispiel, wo zu bestimmten Anliegen plötzlich auch viele Leute da sind. Die werden natürlich von rechter und von linker Seite genutzt, aber dass also andere Formen des sich Findens im Moment stattfinden, die Frage, sich politisch zu engagieren oder zu organisieren, da bieten die bisher, also die heutigen Parteien natürlich Möglichkeiten, aber die sind natürlich nicht so wie außerhalb von Parteien sich zusammenzuschließen. Und da denke ich, da muss es Anlässe geben. Ich würde mir ja hoffen, dass sowas wie die Globalisierung, also ATTAC, sich weiter ausbreiten würde. Vielleicht dauert es noch einen Moment, bis Menschen merken, also das geht ja auch mich selber unmittelbar was an, um sich da wieder mehr zu engagieren. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass die völlig unpolitisch ist, die heutige Jugend. Also die macht sich ja schon auch viele Gedanken, aber es äußert sich vielleicht nicht so öffentlich. Und das dauert noch eine Zeit lang, bis es sich so öffentlich äußert wie damals. Und ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, auch, sich über die über den Einfluss der Medien ein Stück weit Gedanken zu machen. Ich denke, da haben solche Projekte wie das Radio hier an der PH, mit dem, dass es in die Schule geht und dort selber Medien machen lässt, einen ganz wichtigen Faktor, weil ich glaube, die regelmäßige sozusagen Konsumierung von den Medienangeboten oder auch von dem, was im Internet veröffentlicht wird, das versperrt irgendwie einen kritischen Blick darauf, wie könnte es noch anders sein. Und den irgendwie zu vermitteln und da kritisch zu hinterfragen, das glaube ich, das wäre ein ganz wesentliches Anliegen, um auch überhaupt die Themen zu finden, auf die man sich dann wieder politisch einigen könnte.
Sagt Traudl Günnel, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte an der PH Freiburg und Gründerin des PH-Radios.